Der Heilige Geist in der Erlösung. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für den wunderbaren Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Ich danke dir für diese wunderbare dritte Person in der Gottheit, die uns das Heil vermittelt, die uns die Kraft des Kreuzes erlebbar macht, die uns die Augen öffnet. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du hier bist, dass du anwesend bist. Du bist der Redende. Du bist der Sprechende, der Lehrende, der Überführende, der Tröstende, der da zur Hilfe herbeigerufene Parakletos. Wir danken dir, Herr. Wir bitten dich, dass du uns die Herzensaugen auftust und zu uns redest. Amen. Ja, wir waren letzte Woche auf der Evangelium 21-Konferenz. Rocha hat schon ein bisschen was erzählt. Und da waren 1800 Menschen. Also jede Menge Zeit und Gelegenheit für interessante Gespräche. Und ich saß mit Thomas einmal am Tisch und ihr mögt ja so Geschichten, ne? Wir saßen am Tisch und dann so 2-3 Meter weiter saß jemand ganz alleine. Die Calvinisten haben alle so einen Bart. Und der hatte auch so einen Bart. Und habe ich gesagt, ey, willst du dich mit zu uns setzen? Da kam der rübergerutscht und wir begannen so zu reden. Und dann kamen wir irgendwie auf Geistesgaben zu sprechen. Und dann kam noch ein anderer dazu und der sagte dann, der war noch ein bisschen kühner in seiner Überzeugung, hat dann gesagt, ja, wir glauben ja bei uns, dass es keine Geistesgaben mehr gibt. Ich so, echt? Gibt es bei euch keine Lehre? Und dann war so, so war das jetzt nicht gemeint. Und dann kamen wir so ins Gespräch über Geistesgaben, über dies und jenes. Und irgendwann habe ich mich dann geoutet als Geistbegabter. Und habe erzählt, dass ich in Zungen rede und dass wir Prophetie haben. Und dann ging keine Diskussion los. War nicht ein, du Böser, und jetzt erkläre ich dir mal, wie das richtig ist. Sondern dann ging ein sehr befruchtender Austausch los. Und die haben ganz viele Fragen gestellt. Ja, wie ist das denn? Wie machst du das? Wie macht ihr das in der Versammlung? Wie ist das im Gottesdienst? Wo steht das in der Bibel? Und dann habe ich erzählt und eine kleine Predigt. Wenn ich nicht predigen kann, bin ich dann so ein bisschen auf Entzug. Und dann habe ich mich gefreut, dass ich da Gelegenheit habe, den Geist sprudeln zu lassen und da das Wort zu verkündigen. Und am Ende des Gespräches habe ich bei jedem Gespräch, was wir hatten auch noch kontroversere Gespräche zu der Konferenz, habe ich immer gesagt, kann ich noch für dich beten? Und dann haben die noch für euch, dann habe ich noch für die beiden gebetet, was ein Wunder ist. Und dann sagt ihr dann nur noch, ich finde das so komisch. Du bist der allererste, den ich kennengelernt habe, der Geistesgaben praktiziert und sagt, er ist Charismatiker und trotzdem auf der Grundlage des Wortes Gottes steht. Und das Verrückte ist, das habe ich nicht das erste Mal gehört. Vor 11 Jahren, als ich auf der Bibelschule war, hat Christoph Sims, der jetzt gerade in Zagelsdorf ist, hat zu mir nach der Bibelschule gesagt, David, du warst der allererste, den ich kennengelernt habe, der die Bibel liebt, das Wort Gottes als Wahrheit, als Autorität umsetzt und daran glaubt und dem das wichtig ist, der Wert der Wahrheit, und trotzdem praktizierst du die Geistesgaben. Bist du nicht gegen Gefühle und gegen Umfallen und gegen was man alles sein kann? Und das ist doch, das wirft doch ein dramatisches Bild auf das, was wir charismatische Bewegung nennen. Diejenigen, die sich rühmen, die Charismen des Heiligen Geistes zu haben, sind diejenigen, die dafür bekannt sind, dass ihnen die Bibel am wenigsten wichtig ist. Diejenigen, die sagen, die den Heiligen Geist am meisten glorifizieren, nach dem Papier beziehungsweise nach den Glaubensbekenntnissen und die Gaben des Geistes sehr, sehr hochheben, sind diejenigen, die den Geist auf erschreckende Weise häufig missrepräsentieren und ihm keine Ehre machen. Und das, ihr Lieben, muss sich ändern. Und deswegen ist das so schön, wenn Leute hier reinkommen, und das ist, finde ich, so wunderbar, eine neue Gemeinde, erst 8 Jahre alt, da kann man noch viel steuern und lenken und prägen und machen, und man ist nicht so gebunden an, ich bin ja mit vielen anderen Gemeindeleitern noch verbunden, und die haben teilweise Gemeinden, die gibt's schon 120 Jahre. Und ey, du bei so einem Schiff, ja, einem Riesenschiff, ey, das gelenkt ist, das dauert richtig lange. Also das, wenn du da eine schnelle, da kannst du nicht einfach mal schnell wenden. So ein Wendekreis ist dann 1 Kilometer, damit du wieder in die andere Richtung fahren kannst. Aber so ein kleines Boot, so flexibel, so ein Schnellboot, das kann man zack, zack, zack hin und her wenden. Und das ist das Schöne bei uns. Und manche Leute kamen hier rein und haben gesagt, ich kann euch nicht einkategorisieren. Ich höre die Predigt und denke, das ist eine Brüdergemeinde. Ich sehe den Lobpreis und denke, hier muss doch gleich Benny hin irgendwo angeflogen kommen. Und so gibt es ein Werk zu tun im Leib Christi, der das Wort und den Geist zusammenbringt. Denn sie gehören zusammen, sollten nie getrennt werden. Halleluja. Und der Heilige Geist ist so, so, so viel mehr als Bete in Zungen. Und einer, der uns Gaben gibt oder uns nette Gottesdienste verschafft. So viel mehr. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und die beiden zentralen Bibelstellen, um die es heute geht, stehen zum einen in Epheser 1, Vers 13 und 14. Ich schreibe die mal an hier. Epheser 1, Vers 13 und 14. Und dann 2. Korinther 1, 21, 22. 2. Korinther 1, 21, 22. Der Heilige Geist in der Erlösung. Die Rolle des, man kann auch sagen, das Werk des Heiligen Geistes in der Erlösung, die Rolle des Heiligen Geistes in der Erlösung. Wir lesen mal zuerst den Korinther, die Korintherstelle. Und dann bei der Epheserstelle bleiben wir dann. Dann werdet ihr gleich sehen, dass die sich sehr, sehr ähnlich sind. 2. Korinther 1, und 22. Gott aber, der uns zusammen und euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Ich lese das nochmal. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Heiligen Geistes in unsere Herzen gegeben. Paulus ist so wunderbar, der schreibt nirgendwo das Wort Trinität, aber in jeder Ecke kommt es vor. Wir haben wieder den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, und alle drei spielen eine entscheidende Rolle in der Erlösung. Und jetzt Epheser Kapitel 1, und da bleiben wir dann etwas länger. Epheser 1, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob sei nach Herrlichkeit. Also Punkt 1 ist heute das Siegel. Der Heilige Geist ist ein Siegel. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das Schöne ist, dass ich endlich jetzt mal mit diesem Predigttext etwas, was ich selber gelernt habe, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, jetzt mal hier benutzen darf. Sonst kann ich damit ja nicht viel anfangen mit meinem Beruf. Ja, ich habe ja Kaufmann im Einzelhandel gelernt. Und hier geht Paulus aber in die Sprache von Einzelhändlern hinein. Von Verkäufern. Und ich glaube, in gewisser Weise hat Paulus das ja auch selber gemacht. Er hat ja spät nochmal eine Berufsausbildung angefangen zum Zeltmacher. Und Und dieses Siegel ist etwas, was als Zeichen gegeben wurde, um was als Zeichen auf einen Gegenstand gesetzt wurde, um die Besitzverhältnisse, oder wie habe ich es aufgeschrieben, als Zeichen der Beglaubigung oder des Eigentums auszuweisen. Wenn du zum Beispiel, heutzutage wird das nur noch sehr wenig praktiziert, wenn du in Amerika auf diesen Ranches bist, da mit diesen Tausenden von Rindern, siehst du bei jedem Rind auf einer Farm hinten ein Zeichen, ein Siegel. Ein sogenanntes Brandzeichen. Das ist ein Eisen, das ist bestimmt in einer bestimmten Art und Weise geformt und das wird in die Glut reingelegt und wenn da eine neue Kuh kommt, dann macht's mal tschst und dann schreien die laut auf. Aber ab dann sind die Besitzverhältnisse geklärt. Und wenn die Kuh eines Tages mal ausbricht und sonst wohin läuft oder wenn man nicht so richtig weiß, wem gehört die, guckt man nur aufs Hinterteil und weiß, ach so. Und die Kuh selber, wenn sie das denn könnte auf ihr Hinterteil schauen und sagen, falls ich das vergessen habe, ich weiß, wem ich gehöre. Hier geht es also um wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das bedeutet, wir wurden gekauft, wir wurden erworben. An so vielen Stellen, Paulus und Petrus geht darauf ein. Paulus sagt, werdet nicht der Sklave von Menschen, ihr seid teuer erkauft. Petrus sagt, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen wie Gold und Silber erkauft, sondern mit dem teuren Blut des Sohnes Gottes. Wir wurden erkauft. Und weil wir gekauft wurden, werden wir markiert. Mit einem Siegel, was zeigt, wem wir gehören. Nämlich unserem Gott. Und darin wird erfüllt, was Gott immer wollte, ein Volk des Eigentums. Wenn du nachliest, im zweiten Buch Mose, als das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde und durch das Wasser hindurchgekommen ist und sie kommen zum Berg Sinai und Gott begegnet ihnen, die Herrlichkeit Gottes kommt auf diesen Berg herab und dann sagt ihnen, ihr sollt mir ein königliches Priestertum sein, ein Volk zum Besitztum, eine heilige Nation, damit die umliegenden Völker erkennen, wer euer Gott ist. Und ganz am Ende, in der Offenbarung siehst du das wieder aufgegriffen, in den Schriften der Apostel siehst du das wieder aufgegriffen. An Titus schreibt Paulus, ihr seid ein Volk zum Besitztum, das eifrig sein soll in guten Werken. Ihr gehört Gott, ihr gehört nicht mehr euch selber, ihr gehört ihm. Und als Beweis dafür, dass ihr das Eigentum Gottes seid, ist euch der Heilige Geist gegeben worden. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Da gibt es keine Zweifel mehr. Wenn ein Siegel einmal aufgesetzt ist, es gibt keine Zweifel mehr, wem man gehört und wem man nicht gehört. Jeder Zweifel ist ausgeschlossen, die Eigentumsverhältnisse sind geklärt. Der Heilige Geist ist das Siegel Gottes in uns. Seht ihr, dass der Geist Gottes viel, viel, viel mehr ist und von viel weitreichender Bedeutung, als dass er uns ein paar Gaben gibt oder dass er uns ein Kribbeln auf dem Rücken gibt oder eine schöne Zeit im Lobpreis. Wer so denkt, hat überhaupt noch nicht begriffen, dass der Heilige Geist Gott ist. Er kommt nicht, um uns ein bisschen eine schöne Zeit zu verschaffen, sondern er kommt, um Besitzverhältnisse zu klären. Deshalb ist uns der Heilige Geist gegeben worden, um seinen Besitz, den Besitzanspruch Gottes auf uns, sein Zeugnis, seinen Stempel aufzudrücken. Bei uns läuft das alles nur noch über Stempel. Ja, heutzutage braucht man immer einen Stempel. Jetzt erst musste ich Felix fragen, du Felix, hast du eigentlich unseren Stempel? Muss mal was gestempelt werden. Und Gott setzt uns mit seinem Geist den Stempel auf. Er markiert uns und sagt, die gehören mir. Amen, danke. Nicht, weil die irgendwie besonders, besonders toll sind oder weil sie sagen, ach, die Nasen gefallen mir alle, die nehme ich. Oder hier, der schöne Calvinistenbart, also der gefällt mir so gut. Nein, warum? Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden. Das Wort der Wahrheit, das Evangelium kam zu dir und du hast es geglaubt. Halleluja. Und das, deshalb hat Gott dir seinen Geist gegeben. Nicht, weil du irgendwie eine spezielle Bibelschule durchlaufen bist und dann hast du gehört, ach so, so ist das alles und dann hast du die Grundbegriffe gelernt und dann, ja, dann wurde dir die Hände aufgelegt, nachdem du im Wasser getauft hast, dass du den Heiligen Geist empfängst. Das ist Unsinn. Der Heilige Geist wird uns gegeben, sobald wir der Wahrheit des Evangeliums zustimmen und wir bekennen das Wort der Wahrheit. Das heißt, wir sagen, ja Gott, so ist es. Dein Gericht ist gerecht über meinem Leben. Ich verdiene die Hölle, ich verdiene ewige Strafe, ich verdiene getrennt zu sein. Aber deine Gerechtigkeit wird offenbar durch Jesus Christus am Kreuz. Das ist das Wort der Errettung. Und wenn dich das langweilt, dann wirst du im Himmel eine sehr, sehr, sehr betrübte Person sein. Wenn du in dir eine Haltung aufkommst von, ja, das haben wir jetzt so oft gehört, Kreuz und Sünde und ja, das ist das Ding. Das ist das Geheimnis Gottes, was offenbar geworden ist. Thomas hat es vorhin gebetet in der Gebetszeit, was Propheten begehrt haben zu sehen. Petrus legt noch eins drauf und sagt, Engel haben begehrt, hineinzuschauen. Uns aber ist es offenbart worden durch den Heiligen Geist, durch seine Apostel, seine Propheten. Wir können jetzt sehen, dass Gott selbst für Gerechtigkeit sorgt, dass Gott selbst für Erlösung sorgt, dass Gott selbst für uns eintritt. Das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Und als wir geglaubt haben, hat der Vater seinen Geist in unsere Herzen hineingelegt. Der Besitzanspruch ist mit dem Glauben geklärt. Und dann gibt es ja jetzt hier diesen neuen Trend oder diese neue Kritik. Ja, das ist ja Lordship Salvation. Du sagst ja jetzt, du bist nur gerettet, wenn Jesus auch dein Herr ist. Ja, genau. Dann ist es ja aber nicht allein aus Glauben. Also, nee. Zurückrudern, bisschen zurück. Ganz langsam. Als du geglaubt hast, als du gesagt hast, das stimmt, das ist wahr, hast du dich verpflichtet. Und als du geglaubt hast, hat Gott sein Siegel, wir werden das Siegel dann noch ein bisschen näher angucken, hat Gott das Siegel auf dich draufgedrückt und hat gesagt, die gehören zu mir. Eigentum, Besitz. Und dieses Siegel ist nicht weit entfernt. Es ist zum Greifen nah. Die Erlösung ist zum Greifen nah. Und wenn du hier sitzt und nicht weißt, ja, ich komme nicht durch und da, ich kann nicht glauben. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Lass deine Unfähigkeit zu glauben zu einem Schrei zu Gott werden. Finden wir in der Bibel auch. Ein Vater, der seinem Kind nicht mehr helfen konnte. Und Jesus sagt, und er geht zu Jesus und sagt, wenn du etwas kannst, helf ihm, rette meinen Sohn. Und Jesus sagt, also Jesus hat ja manchmal so eine Art, die bei uns nicht so gut ankommen würde, wenn er es heute bei uns machen würde, aber Jesus kann machen, was er will. Er sagt, wenn du kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und der Vater nimmt seinen Unglauben und verwandelt ihn in ein Gebet, seine Unfähigkeit zu glauben und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das kann jeder von uns tun. Und dann versiegelt uns Gott. Jeder Zweifel wird ausgeräumt. Dieses Siegel des Heiligen Geistes ist die Beglaubigung Gottes für unsere Rettung, für unser Heil. Und das ist das Wunderbare. Aber wir kommen dann noch dann drauf auf die Gewissheit. Okay, Halleluja. So, hier das Siegel. Hier ist Gott der Käufer. Gott hat uns gekauft mit seinem Blut, mit dem Blut seines Sohnes. Und er sagt, okay, jetzt gehörst du mir, Siegel drauf. Wir werden gleich noch sehen, beim Unterpfand ist das dann anders. Da sind wir nämlich die Käufer. Komm, das Unterpfand. Das benutzt ihr ja alle ständig, das Wort. Hä? Oder auch nicht. Wir haben ja früher mal angefangen, Felix und ich, solche biblischen Begriffe wieder in unseren Sprachgebrauch einzuführen. Und dann hieß es ja nicht mehr so ein Quatsch, sondern dann haben wir gesagt, das sei ferne. Aber irgendwann ist das im Sand verlaufen, diese Angewohnheit, Gott sei Dank. So, Unterpfand. Was ist ein Unterpfand? Unterpfand ist eine Anzahlung. Wenn bei mir im Geschäft jemand was gekauft hat, dann hat er nicht gesagt, und der hat meinetwegen für 1000 Euro Teppichboden gekauft und dann habe ich gesagt, so, jetzt hätte ich gerne noch eine Anzahlung. Und dann hat er mir, keine Ahnung, ich habe immer gesagt, die Hälfte. Also meistens habe ich nie nach Anzahlung gefragt, ich wollte immer alles gleich haben. Und hat auch meistens funktioniert. Aber die Hälfte brauche ich mindestens. Warum brauche ich eine Anzahlung? Die Anzahlung ist die Gewissheit, dass der Rest auch noch kommt. Dass wenn dann die Ware geliefert wird, dass das restliche Geld auch noch fließt. Dass er nicht dann sich das anders überlegt und sagt, ach naja, ich habe ja noch nichts gezahlt, ich will das jetzt doch nicht haben, ach, ich melde mich nicht mehr und gehe da nicht mehr hin. Und dann ist er über alle Berge und dann sitze ich auf der Ware als Verkäufer. So, die Anzahlung ist die Sicherheit, dass der Rest auch noch kommt. Gott hat uns mit seinem Geist ein Unterpfand gegeben, eine Anzahlung gegeben. Wir müssen aufpassen, besonders wir als Charismatiker, müssen aufpassen, dass wir nicht so tun, wie als ob das Leben jetzt und hier, Geist erfüllt und in der neuen Schöpfung alles, dass das schon der Himmel ist. Das ist er nicht. Der Heilige Geist in uns ist nur eine Anzahlung. Und ich glaube, man erkennt das so daran, wir sind ja eine relativ junge, gesunde Gemeinde und uns geht's gut und mit dem Tod, ja, okay, das wissen wir alles und das können wir auch bestätigen, aber so eine richtige Not, dass wir sagen, irgendwie der Himmel ist schon greifbar nah und wir sind schon an der Schwelle und wir warten jetzt jeden Tag drauf zu sterben, das ist ja bei uns noch nicht. Wir holen besser diese Realität des Himmels in unser Leben hinein. Weil das ist nämlich das Christentum, was die ersten Christen hatten. Die ersten Christen haben nicht gesagt, oh, jetzt, wir sind über Adam und Eva, es ist so herrlich, es gibt nichts Herrlicheres. Oh, das fange ich ja schon an. Wir müssen aufpassen, weil wir haben jetzt neue Mikros bestellt, die nur noch am Kopf sind und dann hat Thomas beide Hände frei. Dann müssen wir die erste Reihe hier frei halten, dass niemand stirbt, wenn er dann hier so... Wir machen uns mal gegenseitig nach. Ich mache immer diesen hier. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, für die ersten Christen war unter Verfolgung, unter Leid, unter Anfechtung der Himmel eine greifbare Hoffnung und Realität. Sie haben auf die Ewigkeit hingelebt. Und sie wussten, das, was jetzt und hier ist, ist nicht das Volle. Der Heilige Geist ist nur eine Anzahlung. Eine herrliche Anzahlung, ohne Frage. Eine wunderbare Anzahlung. Eine, die wir in vollen Zügen schätzen und genießen können. Aber es ist doch nur eine Anzahlung auf das, was am Ende kommt. Und Paulus redet von dieser Hoffnung. Und wenn einer diese Hoffnung brauchte, dann ja wohl Paulus. Er sagt, wenn wir nicht auferstehen, dann sind wir die erbärmlichsten Wesen von allen. Dann geht Paulus im Kopf durch, was er alles erlitten hat. Schiffbruch. Einen ganzen Tag, eine ganze Nacht auf dem Meer getrieben. Gefängnis. Leiden. Gefahren aller möglichen Art. Dreimal die 40 Schläge weniger einen. Weil man durfte nur 40 Schläge geben, dann haben die Juden gesagt, okay, wir geben immer nur 39. Dann kommen wir nie über das Gesetz hinaus. Hat Paulus dreimal bekommen. In Ketten. Und er wusste, das, was hier ist, es ist nur eine Anzahlung, was ich gerade in mir drin habe, ist nur eine Anzahlung. Da kommt eine Herrlichkeit, die übersteigt dieses Leid, was wir hier erleben, über die Maßen. Und, auch im 2. Korintherbrief drückt er das so wunderbar aus und er sagt, ich weiß, dass die kommen, dass die jetzigen Leiden, die jetzige Schmach und das, was wir erleiden, das fällt nicht ins Gewicht. Gegenüber der über die Maßen großen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Warum hatte Paulus diese Hoffnung? Warum wusste er, da kommt eine übergroße Herrlichkeit? Wegen der Anzahlung. Der Rest wird auch noch kommen. Der Rest wird auch noch kommen. Halleluja. Halleluja. Der Rest wird auch noch kommen. Uns ist das Unterpfand gegeben. Und lass uns auf unseren Reichtum und auf unserer Sicherheit und auf unserem bequemen Leben hier in der westlichen Welt, lass uns nicht darauf bauen. Lass uns nicht darauf bauen. Diese Dinge sind fragil, leicht erschütterbar. Ganz zu schweigen von den Krisen, die dich ereilen können, wo dir kein Bankkonto hilft, wo dir keine Versicherung hilft, wo du nichts dagegen tun kannst. Einige Dinge, die kannst du nicht steuern. Sie kommen über dich. Wenn die Stürme kommen, dann sieht man, worauf das Haus gebaut ist. Auf Sand oder auf festen Fels. Und das Unterpfand ist uns nicht gegeben, dass wir sagen, oh, ich habe den Heiligen Geist. Alles in Ordnung, da wird nie was Schlimmes kommen. Ich werde nie irgendwie irgendwelche Krisen haben oder so. Im Gegenteil, das Unterpfand ist uns gegeben, damit wir in der Krise, in dem Leid und auch in der Krankheit, weil jedes Mal heilt Gott eben nicht, dass wir in der Krankheit wissen, das große Maß der Herrlichkeit ist noch für mich bereit. Das Eigentliche kommt doch erst noch. Das hier ist doch nur ein Abklatsch, ist nur eine geringe Anzahlung von dem, was da am Ende auf mich wartet. Und wir stehen in der Versuchung als Junge. Ja, ich trainiere ja jetzt gerade und mein Sixpack nimmt Gestalt an und mein Bizeps wird größer. Und das sind Dinge, die schön sind, sonst für meine Frau. Aber das sind Dinge, die okay sind. Sport ist nichts Schlimmes. Aber was ist, wenn du einen Unfall hast und du kannst gar nicht mehr laufen? Was ist, wenn du krank, wenn du flach liegst und überhaupt nicht mehr dich bewegen kannst und dein Körper zerfällt? Dann erlebst du das, was Paulus gesagt hat, wenn doch der äußere Mensch aufgerieben wird. Und das sollte unser Leben als Christen eigentlich sein. Paulus würde sich vielleicht wundern, was sind das für Leute? Die sitzen hier so bequem, denen geht's so gut. Sind das echte Christen? John Wesley kam in eine Stadt auf seinen Missionsreisen durch England. Er hat ja hunderttausende Kilometer auf dem Pferd zurückgelegt. Oder vielleicht nicht hunderttausend, mehrere zehntausend, an die hunderttausend bestimmt. Und er kam in eine Stadt, predigte das Evangelium und die Leute bekehrten sich und waren dankbar. Und dann schreibt er in sein Tagebuch, bin ich abgefallen? Ist der Anstoß des Evangeliums weggenommen worden? Er wusste nicht so richtig, was ist das hier? Er konnte damit nichts anfangen. Weil er war gewohnt, dass die Leute, 2000 Menschen hatte er um sich, er stand auf einem Stuhl und dann kamen sie und trieben einen Stier in die Menschenmenge hinein, um sie auseinanderzutreiben. Aber gut, so viel, holt euch das Tagebuch von John Wesley. Da geht es dir dann danach besser. Oder auch nicht. Halleluja. So, uns ist ein Unterpfand gegeben. Der Rest kommt noch. Der Rest kommt noch. Gott hat uns gekauft und hat uns das Siegel aufgedrückt. Und wir haben uns an Gott hingegeben. Und er gibt uns das Unterpfand und sagt, der Rest kommt noch. Der Verkauf ist schon abgeschlossen, die Unterschrift ist drunter, alles in Sack und Tüten. Die Bezahlung kommt schon noch. Halleluja. Denn es ist nicht nur Gott, der uns kauft, sondern wir kaufen auch Gott in einem gewissen Sinne. Wenn du Matthäus 13 das Gleichnis anschaust vom Verlorenen, vom Schatz im Acker, da heißt es, das Reich der Himmel ist wie ein Schatz verborgen im Acker und ein Mann fand ihn. Und aus Freude darüber, dass er ihn fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte jenen Acker. Und dann einen Vers später heißt es, das Reich der Himmel ist wie ein Kaufmann. So, der schöne Perlen kaufte, suchte. Einmal ist das Reich der Himmel der Kaufmann, der Perlen sucht, und einmal ist das Reich der Himmel der Schatz, der gefunden wird. In vielen Predigten, die ich über das Gleichnis gehört habe, wird das verwurschtelt und verdreht, und dann ist dann das Reich Gottes die Perle und das Reich Gottes auch der Schatz, aber das ist nicht, wie es dort steht. Gott erkauft uns. Er verkauft alles, was er hat, um diese eine Perle, um dich zu kaufen. Und er setzt sein Siegel darauf und sagt, du gehörst mir. Und Gott hat alles gegeben. Wie sagt Paulus, wenn er uns seinen Sohn gegeben hat, wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Er hat uns das Wertvollste schon gegeben, sich selbst. Das gibt es nicht zu toppen. Es gibt nichts Wertvolleres. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen zu diesem Gott gehören. Wir folgen Jesus Christus nach. Und haben uns ihm hingegeben. Und der Heilige Geist wurde uns, wir haben geglaubt, was nichts anderes als Hingabe ist. Glauben ohne Hingabe ist kein Glauben. Und wir haben geglaubt und der Heilige Geist wurde uns gegeben. Als ein Unterpfand. Und die volle Zahlung kommt erst noch. Die volle Zahlung kommt erst noch. Ich gebe euch noch ein paar Bibelstellen für die, die mitschreiben. 2. Korinther 5, Vers 1 bis 5. Ah komm, das lesen wir. Wie spät haben wir es denn? 2. Korinther 5, Vers 1 bis 5. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt, Paulus nennt seinen eigenen Körper ein Zelt. Die irdische Zeltwohnung. Jonathan, das ist ja Profi-Camper, der hat sich hier gleich eine Einrichtung geholt. Das ist, wir waren ja auf so einem Zeltlager. Und der hatte dann seine eigene Küche sich aufgebaut und Schnick und Schnack und Tisch und jenes und war super ausgestattet. Aber es ist doch nur für eine Woche. Es ist halt nur ein Zelt. Nicht mein Zuhause. Und das kann so schön ausgestattet, also wie bei uns, ja. Ja, wir haben auch ein schönes Zelt. Halleluja. Es ist doch nur ein Zelt, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Und diese Erfahrung steht für die meisten von uns noch aus, in diesem Zelt zu seufzen, zu sagen, wann ist das endlich vorbei? Nicht als ein Murren und Klagen und ein Verzweifeln über die schlimmen Umstände, sondern eine Hoffnung auf das, was da kommt. Wann ist es endlich soweit? Wie meine Kinder, wir fangen jetzt schon an mit Weihnachten. Wann ist es endlich soweit? Geburtstag. Hatte erst vor 3 Monaten, vor 5 Monaten Geburtstag. Wir schon wieder Geburtstag haben. Wann ist es endlich soweit? Das ist die Sehnsucht, die in Paulus war. Und er hatte allen Grund dazu, zu hoffen auf das, was vor ihm lag. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Halleluja. Gott hat uns dazu bereitet, nicht, dass wir jetzt hier nur dieses kleine Unterpfand haben. Nein, das geht viel, viel weiter. die Auferstehungshoffnung ist so viel größer, als dass wir jetzt diese 70, 80 Jahre, wenn es hochkommt, über die Runden bringen. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18 geht Paulus, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, geht Paulus auf genau das Gleiche nochmal ein und am Ende sagt er, tröstet euch nun mit diesen Worten. Tröstet euch mit diesen Worten. Denn die Thessalonicher Gemeinde und eigentlich fast jede Gemeinde zur Zeit des Neuen Testaments hatte riesige Verfolgung und Leid. Und sie haben sich gefragt, was ist mit denen, die gestorben sind? Kommen die auch im Himmel an, weil die haben mit der Naherwartung gelebt. Die wussten, Jesus steht vor der Tür. Er kommt jeden Moment wieder. Eine Naherwartung. Die Erwartung ist nahe. Und Paulus ermutigt sie und sagt, das Ziel ist noch vor Augen. Das Ziel kommt. Ihr werdet mit einem herrlichen Leib begleitet werden. Die Auferstehungshoffnung. Und am Ende, wunderbar, tröstet euch nun mit diesen Worten. Hast du das schon mal erlebt, dass jemand zu dir kam, als es dir schlecht ging, als es dir dreckig ging und du nicht wusstest, was für eine Krise auch immer? Und er sagt, weißt du, eines Tages wird das alles vorbei sein. Kommen wir uns dazu übergeistlich vor? Ist das so wie, ach, du bist ja weltfremd, was willst denn du von mir? Lass uns das doch einführen bei uns in der Gemeinde. Uns nicht nur, also nicht, dass es komisch wird, aber dass es uns bewusst wird und sagen, hey, bald ist es vorbei. Krankheit wird nicht mehr sein, Leid wird nicht mehr sein. Jede Träne ist abgewischt. Den Gottlosen wird vergolten. All diese Verheißungen. Tröstet euch mit diesen Worten. So, dieses beides passiert beim Vertragsabschluss. Wann ist der Vertragsabschluss? Wenn wir uns bekehren. Bekehrung. Wenn du anfängst zu glauben, wenn du dich abwendest von deiner Sünde und erkennst, Jesus hat für meine Gerechtigkeit am Kreuz gesorgt. Er hat die Strafe getragen, die ich hätte leiden müssen. Und du sagst ja dazu. Dann sag okay, sag Gott gut, Vertrag abgeschlossen. Eine übereinstimmende Willenserklärung, sagt man als Kaufmann. Siegel unter Pfand. Das Ding ist besiegelt. Halleluja. Halleluja. Ist es nicht wunderbar, sich jetzt einfach das Kreuz immer wieder bewusst zu machen? Und es gibt so, die Bibel liefert uns so viele Facetten, so viele Blickwinkel, von denen wir das Kreuz betrachten können. Und es wird nie langweilig. Und am Ende im goldenen Jerusalem gibt es keine Sonne, keinen Mond mehr. Wisst ihr warum? Weil das Lamm selbst unser Licht ist. Der Gekreuzigte selbst wird unser Licht sein. Das Kreuz selbst wird uns den Weg erleuchten. In alle Ewigkeit wird es unsere Lichtquelle sein. Und im Himmel fällt niemand ein, ach, das ist aber ein alter Hut. Das haben wir jetzt so lange gesungen, würdig ist das Lamm. Also jetzt brauche ich mal hier irgendwas Neues, irgendwie was Peppiges muss hier reinkommen. Drittens, lass uns mal 2. Timotheus 2, Vers 19 aufschlagen. 2. Timotheus 2. Wo steckt der Timotheus? Hier. Na, warte, wenn du. Ah, nee, ich bin nicht da, wenn du predigst, sonst hätte ich dir auch solche Sprüche. Okay. Ich dachte, wir kommen erst Sonntagabend zurück. Wir können das ja machen, dass wir da sind. So. Drittens, wir nehmen mal den blauen Stift. Punkt Nummer 3. Gewissheit. das Siegel, welches wir empfangen haben, dient uns, dass wir gewiss sein können. Lass uns das mal lesen, 2. Timotheus 2, Vers 19. Das ist quasi ein Bibelvers, der jetzt für die beiden letzten Punkte steht. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von Ungerechtigkeit. Was ist der feste Grund Gottes? Dieses Grund ist nicht ein Grund, ach so, deshalb, sondern ist ein das griechische Wort für Fundament. Fundament. Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 10 ist es, glaube ich, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Das Fundament unserer Erlösung ist nicht ein Lehrsatz, nicht ein Dogma, nicht ein Übergabegebet, ist eine Person. Die einzige Person, die uns erhält in Gott, ist Christus selbst. Dieser Grund Gottes steckt fest, dass wir an ihn glauben. Und deshalb, das ist das gleiche Siegel, von dem hier die Rede ist, der Herr kennt die Seinen. Es ist ein Doppelsiegel, was hier ist. Es hat zwei Botschaften, dieses Siegel. Zum einen ist es die Botschaft, dass der Herr uns kennt. Der Herr kennt uns. Erinnert euch daran aus Matthäus Kapitel 7, wo sie anklopfen an die Tür und sagen, lass uns rein, wir gehören hier rein, wir gehören zu dir. Und er sagt, wer seid ihr? Ja, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Wir haben doch in deinem Namen prophetisch geredet. Wir waren in deinem Namen unterwegs, haben Kranke geheilt. Als du bei uns gepredigt hast, da war ich da. Heute müssen wir das natürlich ein bisschen umformulieren für uns. Als über dich gepredigt wurde, da saß ich doch im Gottesdienst. Und ich habe immer fleißig genickt. Was sagt Jesus? Ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir. Kennt dich Gott? Diese Frage ist wesentlich wichtiger, als ob du Gott kennst. Kennt dich Gott? Und auch hier nicht, ach ja, ja, das ist hier Jonathan Obst, Klopstockstraße, irgendwas. Den kenne ich, denn das steht im Telefonbuch, habe ich nachgeschlagen. Nicht so kennen im informellen Sinne, sondern hat Gott dich erkannt? Hast du eine Beziehung zu ihm? Das ist die Frage. Das Siegel bestätigt uns, dass Gott uns kennt. Und wir dürfen Gewissheit darüber haben. Gott hat mich erkannt. Ich bin in ihm, weil ich mein Vertrauen nicht auf meine eigene Gerechtigkeit gesetzt habe, sondern allein auf ihn, was Glaube ist. Gott kennt mich, weil ich in seinem Sohn bin. Römer Kapitel 8. Vers 16. Komm, wir lesen mal Vers 15 mit dazu. Auf Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Gott kennt mich. Er kennt dich, wenn du sein Siegel trägst, wenn du den Geist empfangen hast. Er hat dich erkannt, das heißt, da besteht eine Beziehung und die ist eine der intimsten Beziehungen, die hier beschrieben werden. Vater und Sohn, Familie. Familie. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist in dir gibt jetzt, was steht denn in der Elberfelder? Kann man jemand Elberfelder lesen? Vers 16? Nee, nur 16. Ja. Der Heilige Geist stellt ein Zeugnis aus und sagt, du bist Kind Gottes. Er bestätigt das. Er ist das Siegel. Und dieses Siegel in deinem Herzen wahrzunehmen, geht durch den Dienst des Heiligen Geistes. Er vermittelt dir selbst, dass du Kind Gottes bist, dass er dich kennt. Es gibt ja auch manchmal Fälle, da kennen die Väter nicht mehr ihre Kinder. Aber bei Gott ist es nicht so. Gott hat uns gezeugt im Heiligen Geist und er weiß genau, wer wir sind. Halleluja. Nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren. Er kennt uns. Und das gibt uns eine tiefe Gewissheit, dass dieses Siegel besteht. Und dass wenn ich jetzt vom Blitz getroffen werde oder draußen überfahren werde oder in Österreich von irgendeinem verrückten Ösi, wenn ich sterbe, ich brauche keine Angst zu haben. Ich bin in ihm, er ist in mir, das Siegel steht fest. Und wir sind die einzigen Menschen auf dieser Welt, die diese Gewissheit haben können. Ich kenne sie, die Moslems, und ich habe immer wieder dieselbe, also mit verschiedenen Moslems dieselbe Frage gehabt. Ja, kannst du das denn irgendwie, wenn du jetzt sagst, die fünf Säulen, du hältst das von beim Islam alles ein, und dann nimmt Gott dich dann auf. Und dann sagen die von sich aus, das lernen die in ihrer Erziehung. Das kann niemand sagen. Niemand weiß es genau, ob du angenommen bist oder nicht, ob es ausreicht oder nicht. Was für ein furchtbarer Gott. Was für ein furchtbarer Gott, der in Wirklichkeit der Teufel selber ist. Aber wir können Gewissheit haben, der Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist. Und die Bibel geht sogar noch ein Stück weiter, dass in Römer 8, Vers 15 haben wir gerade gelesen, dass wir Gott Vater nennen aufgrund des Heiligen Geistes. Nicht wir machen das, oder es ist nicht etwas, was wir irgendwie aus unserer eigenen Ambition heraus tun, diese Beziehung zu haben. Ja, wenn es heißt um Nennen, dann geht es nicht um ein A, B, C, D, E, Abfragen von Fakten und ich nenne Gott Vater, sondern aus einer Beziehung heraus nenne ich ihn Vater. Das ist das, worum es geht. Das geht nur durch den Heiligen Geist. Im 1. Korinther 12, Vers 1 legt er noch eins drauf und sagt, du kannst Jesus gar nicht deinen Herrn nennen, es sei denn im Heiligen Geist. Du kannst gar nicht diese Beziehung zu Jesus haben, dass er dein Herr ist, dass er dein Erlöser ist, dass du ihn kennst und er dich kennt, wenn nicht der Heilige Geist das in dir gewirkt hat. Wenn nicht das Siegel des Heiligen Geistes auf dein Herz gesetzt ist. Punkt 4, das ist der letzte Punkt. Heiligung. Lass uns nochmal zurückgehen zum 2. Timotheusbrief, wo dieses doppelte Siegel ja beschrieben wird. Und es ist ein und dasselbe Siegel, man könnte sagen mit zwei Seiten, das haut dann zwar nicht mehr ganz in dem Bild hin, aber es hat zwei Bestandteile. Das erste war, Jesus, der Vater kennt mich. Gott kennt die Seinen. Gott kennt meinen Namen. Halleluja. Das war die erste Begegnung, die ich mit Gott hatte, wo er zu mir gesprochen hat. Und das erste war David. Halleluja. Es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, der himmlische Vater kennt mich beim Namen. Und dasselbe Siegel hat noch eine andere Seite. Vers 19. Ich lese nochmal von Anfang. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jetzt kommt der zweite Part. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Das gleiche Siegel. Du kannst nicht sagen, ich will die Gewissheit, aber nicht die Heiligung. Du kannst nicht hergehen und sagen, wie das auch manche Irrlehrer tun, einmal geglaubt, aber dann wieder in die Sünde gegangen. Sag, was gehen mich die Gebote des Herrn an? Pff, ist mir doch egal. Ich bin safe. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Es ist nicht die Botschaft der Bibel. Das Siegel ist auf der einen Seite, der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber als ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich Sünden in meinem Leben. Und als ich dann bekehrt war, eine Woche, zwei Wochen, habe ich immer noch nicht so richtig, ja, irgendwie war ich noch nicht so überführt oder wusste noch nicht so, ja, das muss ich unbedingt lassen, weil ich weiß, auch nicht so gepredigt wurde, keine Ahnung warum. Aber mit der Zeit teilt sich der Heilige Geist mit. Und sagt, pass mal auf, mein Freund, das und das, was du da und da machst, wie du dort und dort denkst, was du dort und dort sagst, da gehe ich nicht mit. Wende dich ab von Ungerechtigkeit. Wende dich ab von Sünde. Sage ja zur Heiligung. Hesekiel 36, Vers 27. Wir hatten das mal groß in unserem Wohnzimmer hängen, als Bild einige Jahre. Jetzt liegt es im Keller, aber die Botschaft ist in unserem Herzen. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Gott sagt, ich lege meinen Geist in euer Inneres hinein. Moment. Und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Halleluja. Oh, wie herrlich war der Tag, als ich das begriffen habe. Als ich eine Predigt gehört habe, genau über dieses Thema. Und ich wusste, jetzt ist meine Frage beantwortet. Ich muss das gar nicht bewirken. Der Geist Gottes befähigt mich, die Gebote Gottes zu halten. Deswegen sagt, ich habe immer gefragt, Johannes, was war mit dir los? Warst du irgendwie einen über den Durst getrunken oder warst du verwirrt oder so aufgrund deines hohen Alters, als du gesagt hast, die Gebote Gottes sind nicht schwer? Hast du die gleiche Bibel wie ich, Johannes? Nee, er hatte noch mehr Offenbarung als ich. Die Gebote Gottes sind nicht schwer, weil der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir an seinen Rechtsbestimmungen leben, an seine Gesetze tun, andersrum. Gesetze tun und in den Rechtsbestimmungen leben. Und dann sind Gebote auf einmal nicht etwas, was von außen auf dich gelegt wird und dann kommst du in den Käfig und sagst, pass auf, du kannst zu der Ecke des Käfigs gehen und du kannst darüber gehen in die Ecke und da hast du so ein bisschen Stroh, kannst dich hinlegen in dem Käfig. Das sind nicht mehr die Gebote, sondern die Gebote sind auf einmal in uns drinnen. Der Heilige Geist selbst schreibt die Gebote Gottes auf dein Herz. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht Erlösung? Dass ich nicht mehr von außen etwas empfange, sage, das muss ich jetzt machen, sondern dass es von innen herauskommt und ich sage, ich will das machen. Ich will es tun. Es geht nicht darum, dass ich das unbedingt muss. Ich will. Alles aufgrund dieser Erfahrung, alles aufgrund des Werkes des Heiligen Geistes in uns. Ich will das machen. Die Gebote Gottes sind nicht schwer. Halleluja. Lass uns zusammen beten. Kannst du nach vorne kommen, Thomas? Danke. Jonathan kam ja vorhin in den Lobpreis zu mir. Ihr seht das ja immer, wenn wir hier vorne tuscheln. Und hatte genau diesen Eindruck und sagte, komm, lass uns doch für Leute beten, die das nicht annehmen können oder die es schwer haben zu glauben, dass das, was am Kreuz geschehen ist, dass das genug ist. Und dass es einfach zu glauben, es anzunehmen, zu sagen, ja, das ist die Wahrheit. Ich richte mein Leben danach aus. Ich gehöre ihm, ich nehme das an. Und ich sage ja zu diesem Gott. Dass du irgendwie vermutest, dass, da gibt es einen Haken. Das ist wie so eine Fußnote, die 100. Fußnote. Irgendwo ist in dem Vertrag der Haken, der dich in den Ruin stürzt. Du kannst es nicht glauben, dass es so einfach ist. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Und wenn du sagst, ja David, du sagst es so einfach, dass es so einfach ist. Erinnere dich daran, was ich gesagt habe. Mach deinen Unglauben oder deine Verzweiflung an deinem Unglauben zu einem Gebet. Herr, hilf meinem Unglauben. Ich glaube. Zu verzweifeln am Unglauben ist schon Glaube. Lass uns mal gemeinsam aufstehen, damit wir ein bisschen wach werden. Vater, wir danken dir für so eine Erlösung. Oh, wie herrlich ist das, wie wunderbar ist das, dass Gott selbst dafür sorgt, dass uns vergeben wird. Herr, wir danken dir, dass du nicht das Gesetz uns überstülpst und sagst, jetzt musst du so funktionieren, wie das Gesetz sagt, sondern du errettest uns in deinem Erbarmen, in deiner Gnade und legst das Gesetz in uns hinein. Ich muss gerade an die Pilgerreise, dieses Buch denken. Da ist der Christ im Haus des Auslegers und er kommt in einen Raum und sieht eine dicke Staubschicht über den Raum. Und da kommt ein Mann mit einem Besen und er will den wegkehren. Und der ganze Raum wird erfüllt vom Staub und der Staub wird noch viel größer. Man kann kaum noch atmen, kaum noch sehen. Und dann gehen sie in die nächsten, da ist genauso viel Staub. Und da kommt eine Frau mit einem Eimer Wasser und die schüttet das Wasser da drauf und macht den Raum sauber. Und der Christ dreht sich zum Ausleger und sagt, was bedeutet das? Und er sagt, das Gesetz ist der erste Raum. Je mehr wir versuchen, desto schlimmer wird es, desto hässlicher wird die Sünde, desto größer wird der Abfall, desto furchtbarer wird die Verdammnis. Und das andere ist die Gnade. Das andere ist die Gnade. Sie spült unser Herz rein. Oh Herr, wir nehmen das an heute Morgen. Wir wollen dir begegnen als den Gott der Gnade. Wir wollen das Kreuz neu aus dieser Perspektive heraus ergreifen und wollen den Heiligen Geist wertschätzen als unser Siegel, als unser Unterpfand, als derjenige, der uns Gewissheit gibt, als derjenige, der uns Heiligung schenkt. Wir wollen jetzt ein Lied singen und dann möchte ich dich ermutigen, red einfach mit Gott darüber. Es ist egal, dass du nicht weißt, dass du nicht so salbungsvoll beten kannst wie sonst wer, sondern aus deinem Herzen heraus bring ein echtes Gebet hervor. Ein echtes Gebet. Es ist so viel wichtiger, als ob das schöner ist. Ist, dass es echt ist. Und wenn es dich betrifft, dass du sagst, ich kann nicht glauben, dann sag, Herr, hilf meinem Unglauben. Und wenn es dich betrifft und du bist wieder in Zweifel gerutscht, der Feind hat dich eingewickelt und du hast wieder nur auf dich geschaut, hast wieder dich auf dich selber konzentriert. Oh, wie wunderbar ist dieses Lied von Ter Stegen. Ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Gib Gnade, Herr, dass wir das heute tun können. Und schmeiß.